Ja, letzten Sonntag hörten wir die Geschichte von der Ankündigung der Geburt Jesu. Heute, nach dieser Ankündigung, ging ja Maria zu ihrer Verwandten Elisabeth und die hat Erstaunliches erkannt, die Elisabeth. Und in dieser Gemeinschaft mit der vom Heiligen Geist erfüllten Elisabeth erhebt Maria ihre Stimme und sprach. Nun sind wir bei Marias Lobgesang, den wir ganz am Anfang schon gehört haben vom Chor. Das Magnificat, sie sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, zu Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du redest, dass du dieses Wunder heute tust, dass du in der Schwachheit und im Menschenwort dein Leben ausbreitest. Amen. Amen. Am letzten Sonntag haben wir es gehört, der Engel Gabriel sagt zu Maria: Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott. Und jetzt, in dieser Fortsetzung der Geschichte, birgt sie, Maria, bereits den, der von Ewigkeit zu Ewigkeit die Gnade in Person ist. Die Gnade und Wahrheit birgt sie als kleines Menschenwesen, vollständig Mensch schon. Der wahrhaftige Gott war schon ganz Mensch geworden und noch ganz klein. Sie birgt ihn in ihrem Leib. Das Wunder der Menschwerdung war vollbracht. Eine unfassbare Tiefe des Wollens und Wirkens Gottes, nicht zu fassen und doch schon zu spüren. Und nicht nur zu spüren, sondern auch schon in seiner Bedeutung zu erkennen, eine Erkenntnis, die nur der Heilige Geist schenken kann. Zuerst jubelt, wie es heißt in der Bibel, vom Heiligen Geist erfüllt, Elisabeth, die Verwandte Marias: Gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und nun öffnet sich unter diesem Jubel auch das Herz und der Mund der Maria. Wir haben es eben gehört, zu einem überströmenden Lobpreis. Und sie betet an, wie kein Mensch beten kann, aus eigenem Vermögen. Auch sie ist vom Heiligen Geist erfüllt. Sie betet unter der Herrschaft des Heiligen Geistes, denn der Engel sagte ja zu ihr: Gabriel, er wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Weshalb ausgerechnet Maria? Gibt es einen Anhaltspunkt? Es gibt nur einen Anhaltspunkt. Maria, ausgerechnet sie, weil Gott sie in seiner Weisheit dazu erwählt hat. Alle Gründe für das Wollen und das Tun Gottes liegen immer nur in ihm allein. Deshalb Maria. Und weil der Allmächtige diese schwache Maria zu einem beispiellosen Zusammenwirken berufen hatte, deshalb ist sie nun auch ganz Gefäß Gottes unter seinem schöpferischen Wort. Wir werden gleich sehen, dass auch wir, trotz der Einzigartigkeit des Auftrags, den die Maria da erfüllt, dass auch wir etliche Parallelen aufweisen mit Maria, die ebenfalls auf Gott hinweisen. Denn auch wir sind Erwählte Gottes, sofern wir an Jesus Christus glauben. Auch wir sind Berufene Gottes, weil er uns erwählt hat. Und auch wir sind Gefäße Gottes, weil er uns berufen hat. Achten wir zunächst einmal auf den Grundton, den Maria da in ihrem Lobgesang anstimmt und der ihr Leben von nun an bestimmt und der auch zum Grundton unseres Lebens werden will. Er erklingt allein zur Ehre Gottes. Er erklingt allein zur Ehre Gottes. Um ihn geht es immer nur, auch in diesem Lobgesang, um den Allmächtigen, um den Barmherzigen, um den Treuen und um den Rettenden. Um den geht es, der sich der Schwachen annimmt. Die Worte, die da Maria aus dem Herzen fließen, sind eine einzige Anbetung dessen, der, wie es im letzten Buch der Bibel heißt, der das A und das O ist. Hören wir noch einmal die Botschaft in Kurzfassung. Er hat angesehen. Er hat große Dinge getan. Seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht. Er übt Gewalt und zerstreut die hoffärtig sind. Er stößt die Gewaltigen vom Thron. Die Hungrigen füllt er mit Gütern. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Da haben wir fast die ganze Bibel in wenigen Sätzen, denn vom Schöpfungsbericht auf Seite 1 bis zur letzten Seite, bis zum neuen Himmel und zur neuen Erde, dreht sich alles um Gott. Das Weltall dreht sich um Gott, Universum. Unsere Väter haben gewusst, weshalb sie das Universum nannten. Um den einen dreht sich alles. Und es dreht sich alles um seine Gerechtigkeit, die vor allem darin besteht, dass er uns, den vom Lügner verführten und verirrten und verwirrten, dass er uns, den Hilflosen, hilft. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Er schafft Heil den Heillosen. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Unser Schöpfer ist unser Retter. Er rettet jeden aus Hölle und Tod. Er rettet jeden aus Gottvergessenheit und Sündenverstrickung. Jeden, der ihm vertraut. Und diesem Evangelium zu glauben und die gute Nachricht auch weiterzusagen, das ist, wie bei Maria, unser spezieller Lebensauftrag. Auch wir tragen das in unserem Leben. Es sei zur Zeit oder zur Unzeit, sagt die Bibel. Auch zur Adventszeit sollen wir das Evangelium weitergeben. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, sagt die Bibel. Nicht alle werden ihr vertrauen, aber allen Menschen weiß Gott auf alle erdenkliche Weise die Wahrheit ins Herz zu rufen. Wir können getrost sein. Er wird jedem Menschen ins Herz rufen, dass in seinem Sohn Jesus Christus die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschienen ist. Und wer immer von dieser Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschüttert wird oder erschüttert worden ist, derart erschüttert, dass seine Selbstüberschätzung erschüttert und zusammengebrochen ist und dem die Macht und Gnade Gottes zum einzigen Fixpunkt seines Lebens geworden ist. Wer also das liebende Ja Gottes in seinem Herzen hat, der wird mehrere Ähnlichkeiten mit Maria entdecken. Die erste Ähnlichkeit, es kommen drei heute, es gibt noch mehrere, aber die erste Ähnlichkeit, Maria ist niedrig und schwach und bei Gott angesehen. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, betet sie. Niedrig, das ist ihre Selbsteinschätzung. Magd, damit erklärt sie ihre Dienstbereitschaft, die Hingabe ihres Lebens an den Herrn. Vom ersten Menschen der Hingabe berichtet die Bibel Folgendes: Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Wer wie Maria und Abel um die eigene Schwachheit weiß, um sein unentwegtes Beschenktwerden durch den Gott der Gnade, der rühmt sich nie seiner eigenen Werke. Der rühmt sich nie seiner Begabungen, sondern er rühmt sich des Herrn, der ihn begabt und befähigt hat und versorgt hat und der ihn gnädig ansieht. Nur wer so realistisch ist wie Maria und die eigene Niedrigkeit erkennt und auch zugibt, bekennt, nur der kann mit ihr singen, meine Seele erhebt den Herrn. Wir haben eben ständig Lieder gesungen, habt ihr es gemerkt, wo wir Gott erhoben haben. Wir haben ihn gut erhoben, wenn wir ihn in unserem Ganzen, in unserer Niedrigkeit erhoben haben. Stolze können Gott nicht erheben, weil sie meinen, ihn nicht nötig zu haben. Oder, das ist die religiöse Variante, weil sie meinen, ihn aufgrund scheinbar frommer Leistungen ihm gerecht zu werden. Durch eigene Leistung. Sie erheben sich selbst. Aber Gott sieht die Stolzen nicht an. Die Bibel sagt, denn der Herr, im Psalm 138 steht das, denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von ferne. Und das ist auch ein warnendes Wort an uns, an alle Gläubigen, denn jeder von uns, ich auf jeden Fall, jeder von uns hat ein stolzes Herz von Natur aus. Das ist uns angeboren. Und wenn wir dank der Gnade Gottes bekehrt sind, das ist die Gefahr, in der wir ein Leben lang schweben nun, wenn wir bekehrt wurden dank der Gnade Gottes, entdeckt unser schlaues, altes Wesen immer wieder neue Gründe, um sich selbst zu rühmen. Es ist unheimlich. Deshalb schreibt ja auch Petrus der Gemeinde der Gläubigen diese Warnung ins Stammbuch: Gott widersteht den Stolzen, den Hochmütigen. Er sagt es uns, nicht der fernen, bösen Welt. Gott widersteht den Hochmütigen, den Stolzen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wem hat Jesus die heftigsten Anklagen ins Gesicht geschleudert? Nicht den stadtbekannten Sündern, sondern den religiösen Leistungsträgern, den von Gesetzlichkeit riefenden Philistern. Nein, Pharisäern. Pharisäern. Die Philister sind nicht mal so gesetzlich. Denn das haben ja die Philister und die Pharisäer und die Christen und die Juden, die gesetzlich gestrickt sind, also wir haben das ja auch in unseren Herzen, das haben wir gemeinsam. Die Gesetzlichen, sie wollen sich immer zu hochhangeln, hochschrauben. Sie meinen, aus eigener Kraft Gottes Werke tun zu können, Gottes Gebote halten zu können. Das ist die latente Gefahr in unserem Herzen. Dabei sind die Werke und die Gebote Gottes nur im Glauben zu erfüllen, nur in Christus, nur in völliger Abhängigkeit von ihm, nur in seiner Kraft. Und wer das nicht akzeptiert, zu dem sagt Jesus, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Zu den anderen aber, die sich einschätzen, wie Maria es getan hat, zu denen sagt Jesus, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Der hat Ansehen bei Gott, dem Erhabenen. Denn, dann kommt ein Zitat aus Jesaja 66, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Meine Hand hat das alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden hinab und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Vielleicht sollten wir uns immer wieder mal fragen, worauf unser Denken und Reden und Tun hinausläuft. Machen wir uns das mal häufiger bewusst. Worauf läuft mein Reden und Tun hinaus? Will ich bei Gott angesehen sein, so wie ich tatsächlich bin, so schwach, so niedrig, so vollkommen seiner Zuneigung und seiner Hilfe bedürftig? Oder bin ich scharf auf das Ansehen bei den Menschen? Wenn ja, dann muss ich unbedingt eine heilsame Arznei einnehmen, das Wort Gottes schlucken. Jesus sagt, wie könnt ihr glauben? Wie könnt ihr im Glauben leben, die ihr Ehre voneinander annehmt? Und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, also das Ansehen bei Gott, sucht ihr nicht. Johannes 5. Leben im Glauben findet immer nur in Schwachheit und in Niedrigkeit statt. Nur in Niedrigkeit. Und wer darin heute von Gott angesehen ist, der wird demnächst Gott selbst ansehen dürfen. Dem blüht ein herrliches Erwachen. Schon David wusste das. In Psalm 17 sagt er, ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden an deinem Bild, wenn ich erwache. Wenn ich erwache in Ewigkeit. Und genau das schreibt auch der Johannes in seinem ersten Brief, wo er sagt, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Der heute in seiner Niedrigkeit von Gott Angesehene wird demnächst Gott in aller Fülle sehen. Die zweite Ähnlichkeit mit Maria, hoffentlich. Maria war eine Bibelleserin und eine Beterin. Ihr Herz war offenkundig gefüllt mit dem Wort Gottes, sonst hätte sie das gar nicht beten können. Das war nämlich, wir werden es gleich hören, unter anderem Psalm 34, lieber Hermann, sie hat unentwegt aus der Bibel geschöpft. Und weil sie aus dem Schatz der Bibel schöpfte, deshalb wurde sie zu einer wahren Anbeterin. Ich kann nur, wenn ich aus der Wahrheit schöpfe, Anbeter in der Wahrheit werden oder Anbeterin. Ihr Lobgesang ist ein einziges Zitat der Propheten und der Psalmen. Und sie wusste, dass die Propheten immer wieder auf den Messias hingewiesen hatten. Auf die Erfüllung der Zeit haben sie hingewiesen. Und nun, in ihrer Lebenszeit, in Marias Lebenszeit, bricht die Ewigkeit hinein in die Zeit. Und der Ewige, damit er für uns und an unserer Stelle sein Leben hingeben kann, erwählt sich das unbedeutendste Kind in Nazareth. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Hat später einer der Jünger gefragt. Ja, Gott kann. Gott kann in dem Kaff Nazareth und Gott kann in der Schwachheit dieser jungen Frau Einzigartiges hervorbringen. Und auch heute kann Gott in jedem Kind und in jeder Frau und in jedem Mann Besonderes hervorbringen, in dir und in mir. Wir alle können von Gott wirkungsvoll gebraucht werden. Alle, die die Bibel als Reden Gottes ergreifen, ihm vertrauen. Denn im Wort und durch das Wort wirkt der Geist Gottes. Er, so sagt Jesus, der Heilige Geist, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Johannes 16. Und wer die Wahrheit über Gottes Allmacht und Gnade und Treue in der Bibel liest und ihr glaubt, also sein Leben mit der Wahrheit verbündet und in dieser Wahrheit gründet, der wird zum Anbeter. Und das ist für Gläubige keine Option unter verschiedenen anderen. Das ist der Wille Gottes. Das ist unsere Bestimmung. Der Wille Gottes fand sein Ziel nicht darin, dass er uns durch das Opfer seines Sohnes Jesus am Kreuz aus der Macht der Sünde und des Todes gerettet hat. Das war nicht das Ziel Gottes. Er befreite uns vielmehr dazu, dass wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist der Wille Gottes. Jesus sagt zu der Frau am Brunnen, der Vater will solche Anbeter haben. Und noch umfassender wird uns das ja im Epheserbrief gesagt, im ersten Kapitel, wir haben ja ganze Predigten darüber gehört, alle von Christus Erlösten sind in ihm erwählt und in Christus dazu vorherbestimmt, Zitat, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und dann noch einmal, damit wir etwas seien, zum Lob seiner Herrlichkeit. Die Himmel und die Ewigkeiten sind längst erfüllt vom Lob Gottes. Längst, von jeher. Lesen wir die Offenbarung, da können wir sehen, wie es im Himmel zugeht. Alles betet ihn an und wir werden demnächst dabei sein. Wir dürfen aber heute schon dabei sein. Wir dürfen uns heute schon in den Lobgesang der himmlischen Heerscharen einklinken. Wir haben das getan eben, wenn wir das bewussten Herzens gesungen haben, was wir gesungen haben. Und wir können mit Maria sagen, meine Seele erhebt den Herrn, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Vor Maria haben das viele schon gebetet. Der Mose hat es getan, die Hanna, vieles erinnert an den Lobgesang der Hanna, dieser Mutter von Samuel, David natürlich, wir haben es vorhin gehört, Psalm 34, das ist auch eine Entschlossenheit, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Und dann preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Das ist der Wille Gottes, das ist unsere Bestimmung. Gott rät uns mehrfach durch das Wort der Heiligen Schrift, dass wir seine Worte als Bausteine für unser Leben und für unser Beten nehmen sollen. Im Kolosserbrief heißt es unter anderem, auch im Epheserbrief ähnlich, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, mit Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Wir können es hier tun, wir können es zu Hause tun, wir können es im Auto tun, überall. Nachts, wenn wir nicht schlafen können, singt Gott dankbar in euren Herzen. Es lohnt sich, Psalmen, wenigstens die ein oder anderen, auswendig zu lernen, damit wir sie auch in der Dunkelheit verfügbar haben. Die biblische Information im Glauben ergriffen und im Gebet angewandt, wird zu einer höchst wertvollen Einformung. Das ist Information. Wenn wir Bibelworte beten, prägen sie unser Bewusstsein. Die Wahrheit flößt uns vom Denken, je häufiger wir sie empfangen im Lesen der Bibel und je häufiger wir sie im Gebet anwenden, so flößt die Wahrheit unserem Denken und unserem Denken und Wollen einen neuen Gehalt, eine neue Orientierung ein. Das ist Einformung des Wortes Gottes. Und je bewusster wir eins werden mit dem lebendigen Wort Gottes, das ist ja Jesus Christus selbst, je mehr werden wir im biblischen Sinn zu Gläubigen. Das ist biblischer Glaube. Und damit sind wir bei der dritten Ähnlichkeit mit Maria. Und das ist der Höhepunkt, denn es ist ja das Höchste, was kann es Höheres für Menschen geben, als das, was Maria widerfahren ist, dass sie Christus Trägerin ist. Sie trug Christus. Und wir tragen auch Christus. Maria trug Christus unter ihrem Herzen und wir tragen Christus im Herzen. Wir haben es vor wenigen Wochen erst gehört, Epheser 3, da wurde darüber gepredigt, da heißt es, Christus wohnt durch den Glauben in euren Herzen. Paulus hat das gebetet. An anderer Stelle, wiederum von Paulus im Kolosserbrief, sagt uns Gottes Wort, dass dies ein Geheimnis sei, als eine Tatsache, die der Welt verborgen ist, dem Ungläubigen ist es verborgen, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen, die ihm gehören also, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, in euren Herzen, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christusträger sind Menschen, die im Glauben erkennen, dass der Auferstandene in ihren Herzen wohnt und wirkt, weil ihr altes, unverbesserliches Wesen eben mit Christus gekreuzigt ist. Deshalb wohnt er nun, der Auferstandene, in ihren Herzen. Welch ein Glück, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Es ist meine einzige Chance, um im Willen Gottes zu leben. Wir können uns gar nicht genug darüber freuen, dass unser alter Egomane, dieser Egozentriker in mir, auch wenn er sich noch so windet, dass er schon den tödlichen Stoß erhalten hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Halleluja! Das ist kein Grund zur Traurigkeit, sondern zum ewigen Jubel. Paulus tut es genauso. Ich lebe, schreibt er an die Galater, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich noch lebe in meinem Leib, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sich selbst für mich hingegeben hat. Kaum einer hat dieses Glück des Lebens im Glauben so kurz und schön auf einen Punkt gebracht, wie der Tübinger Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein. Ich lese euch den Satz vor. Es ist oft zu betrachten und zu wiederholen und sich darüber zu freuen. Der Glaube, den Gott schenkt, sagt der Eckstein, macht frei von der Konzentration auf die eigenen Möglichkeiten und Grenzen. Denn es ist nicht der Mensch, der aus der Kraft seines Glaubens an Gott festhält, sondern es ist Gott, der durch seine Kraft den Menschen beim Glauben hält. Das ist Evangelium. Alles von Gott, dem Allmächtigen und Barmherzigen, auch der Glaube an ihn, von Gott. Nicht wir haben Christus in unser Leben hineingerufen, sondern er hat uns aus dem geistlichen Tod in sein Leben hineingerufen, damit er nun in unseren Herzen wohnt. Maria war bergender Leib des menschgewordenen Gottes geworden. Und unser Leib ist Tempel des Heiligen Geistes, des Geistes Christi. Oder wisst ihr nicht, so sagt die Bibel, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? 1. Korinther 6. Maria gehörte nicht mehr sich selbst, nachdem sie Ja gesagt hatte zu ihrem einzigartigen Auftrag. Und deshalb verströmte sie die reine Wahrheit, als sie betete: Meine Seele, das ist mein Leben, erhebt den Herrn, und nun kommt eine feine Differenzierung, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Der Geist des Menschen, wenn er vom Heiligen Geist erweckt und erleuchtet worden ist, er erkennt eine Wirklichkeit und er empfängt eine Freude, die einem unerweckten Menschen bestenfalls Theorie, normalerweise lächerlich ist. Und wiederum ist es Gott allein, der uns diese Erleuchtung und die Freude schenkt. Er ist der Verursacher unseres Glücks. Römer 8, der Geist, der Heilige Geist, sagt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wer von diesem Freudenfeuer des Heiligen Geistes erfasst ist und durch Beten und Bibellesen immer wieder neu erfasst wird, der darf jeden Tag, ja, der sollte jeden Tag mit Maria beten: Er hat große Dinge an mir getan, der Allmächtige und Barmherzige, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Allmächtiger, heiliger, gnädiger Gott, treuer Gott, wir sind so sehr deiner bedürftig. Und wir wollen diese Abhängigkeit von dir immer mehr als reines Glück empfinden. Wir sind ja abhängig von der Quelle des Lebens. Wo sonst sollten wir Leben finden, als bei dir, Jesus Christus, der du selbst das Leben bist. Wir danken dir so sehr, dass du uns erschienen bist. Du, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes in Person. Ich bitte dich, dass du uns immer mehr zu wahren Anbetern machst, zu Anbetern, die aus deinem Wort schöpfen. Bitte mach du, o Heiliger Geist, das Wort Gottes, wenn wir die Bibel aufschlagen, immer häufiger bitte, mach es lebendig in unseren Herzen. Berühre unseren innersten Menschen, unseren Geist, dass wir in deinem Licht immer häufiger jubeln können, egal wie die Umstände um uns herum sind. Erfülle uns mit deiner Kraft zur Verherrlichung des Namens Jesu. Amen. Singen wir das nächste Lied.